Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen von Bademantel und Erdnussflips. Ich bin hier zusammengeschaltet mit Dr. Med Erdnussmantel alias dem Martin.
Hallöchen.
Und ich bin natürlich auch dabei. Und heute haben wir ein besonderes Thema für unsere 6. Folge mitgebracht. Wir haben immer besondere Themen. Heute geht es um Sprachfehler, aber um sogenannte globale Sprachfehler. Kannst du dir bestimmt nichts drunter vorstellen, oder?
Nee, überhaupt nicht. Ich bin sehr gespannt. Ich hatte schon überlegt, ob ich jetzt irgendwie Paul Pancher imitieren soll, aber das machen wir lieber nicht, sondern es geht ja wahrscheinlich um was ganz anderes. Und das wirst du mir jetzt erzählen.
Genau, ich hätte die Überschrift auch nennen können, wahre Liebe in der Ehe, aber dann habe ich gedacht, da winkst du sofort ab und sagst, nee, das Thema machen wir nicht. Aber es ist eine Verbindung aus Sprachfehler und Liebe.
Um Gottes Willen, das klingt sehr komplex.
Ja, aber ist doch das Selling Argument. Also, viele von unserer Boomer-Generation sind ja aufgewachsen mit der Augsburger Puppenkiste. Ich vermute mal viele von den Hörern und Hörerinnen auch.
Eine Insel mit zwei Bergen. Ja, klar.
Omele, sagt ihr was?
Omele, ja klar. Habe ich sogar die Bücher gelesen als Kind. Fantastisch.
Und kennst du auch den Sprachfehler vom Omele?
Was hat das Omele denn für einen Sprachfehler? Warte mal, lass mal gucken. Schnabel, der hat doch den Echtfehler gehabt, ne? Tschuss.
Genau.
Und was hat das Urmel denn? Ich weiß nicht mehr.
Es wohnte doch jemand in einer Muschel. Und das Urmel sagte immer...
Die Mupfel! Die Mupfel! Ja, ja!
Die Mupfel! Und ich glaube, eine ganze Generation von uns ist mit der Mupfel groß geworden. Und wir waren mit Freunden im Urlaub. Wir waren in Amerika, in Florida, am Strand. Natürlich sieht man Muscheln.
Aber kein Urmel.
Kein Urmel, aber die Mupfeln. Und wir riefen dann ganz aufgeregt, eine Mupfel, eine Mupfel. Und das Pärchen, mit dem wir dort waren, die Frau sagt, sag mal, sagt ihr auch Mupfel? Und wir, ja klar. Und die, warum? Und wir, kennst du nicht das Urmele? Und sie, wer ist das Urmele? Und wir, ja, Augsburger Puppenkiste. Und sie, boah, ich habe die immer gehasst, diese Marionetten. Also ist wahrscheinlich der einzige Mensch in Deutschland, die Marionetten gehasst hat.
Was? Das ist wirklich der einzige Mensch in Deutschland, der das gehasst hat.
Genau. Und deswegen hat sie das auch nie geguckt. Deswegen kannte sie das Urmele nicht und die Mupfel. Ihr Mann aber, mit dem sie zu dem Zeitpunkt schon 23 Jahre verheiratet war, sagte auch immer Mupfel. Und die hat doch tatsächlich gedacht, ihr Mann hat einen Sprachfehler. Die hat wirklich gedacht, der kann nicht Muschel sagen.
Nein.
Und das liebende Herz, sie hat ihn nicht korrigiert. Sie hat gedacht, naja, der kann das halt einfach nicht. Und hat darüber immer hinweggesehen. Und dann kommen wir mit der Mupfel und er dann nach 23 Jahren sagt er, wieso hast du denn nie was gesagt?
Nach 23 Jahren hat sie erkannt, der Mann hat gar keinen Sprachfehler, sondern der hat zu viel Angst vor der Puppenkiste gehört.
Genau. Und er war dann total empört, dass seine Frau dachte, er sei irgendwie nicht in der Lage, Muschel zu sagen, sondern Mupfel. Ich fand dieses Missverständnis sowas von großartig.
Das muss Liebe sein.
Doch ein liebevoller Umgang, ne? Man denkt hier, Gott, mein Mann ist so ein bisschen geistig minder bemittelt, der kann das halt nicht.
Wenn mir jetzt nicht passiert, weil natürlich genauso wie du, ich bin jetzt gerade nicht drauf gekommen, aber wenn einer Mupfel gesagt hätte, hätte ich sofort gesagt, ja, ist ja klar. Aber wie, das ist ja spitze. Also man glaubt der andere, der ja, muss ich jetzt erstmal verkraften. Tatsächlich interessant. Dieses Rührende, dass man sagt, naja gut, er kann halt nicht Muschel aussprechen, dafür kann andere sagen. Ist toll.
Ja, fand ich auch großartig. Es gibt ja auch die Versprecher oder Sprachfehler, wo man sich fragt, meint der Mensch das ernst? Ist es ein Witz? Ne? Wir hatten ja schon mal das Thema Humor. Also ich hatte mal einen Kollegen, der sprach immer von den Koryphäen in irgendeinem Gebiet, also diejenigen, die was besonders gut kennen.
Koniferen.
Genau, der sprach immer von den Koniferen. Und ich fragte mich immer, ob er dann von der Konifere X oder Y, ob das ein Witz sein sollte oder ob der das wirklich so glaubte. Ja, und ich habe ihn tatsächlich nicht darauf angesprochen, weil ich dachte, stell dir mal vor, der ist zu dumm, das zu wissen, dann ist er ja blamiert. Ne?
Ja, also ich sage ja immer, wer mit Fremdwörtern nicht konfekt ist, sollte damit auf gar keinen Fall haustrieren gehen. Aber das mit der Konifere, das ist ein Running Gag bei uns, weil ich auch immer behaupte, ich sei eine Konifere der rheinischen Geburtshilfe. Und manche dann sagen, ja was, Tanne oder Lerche? Und tatsächlich ist es aber, das finde ich wirklich problematisch, wenn Leute, die man nicht gut kennt, ein Fremdwort nutzen.
Falsch nutzen.
Ja, genau. Ne? Und solche Sachen sagen wie, Gott sei Dank habe ich jetzt mal hier die volle Audienz. Da stehst du dann da und eigentlich, ich bin ja, das ist ja das, was meine Kollegen so wahnsinnig lieben, ich bin ja verkappter Deutschlehrer. Ne? Also die kriegen ja ihre Briefe. Inhaltlich ist mir völlig egal, was sie in die Arztbriefe schreiben, aber wenn die sich am Dativ vergehen, dann drehe ich durch. Und deswegen würde ich normalerweise sofort sagen, pass mal auf, du Vollpfosten. Ja, Koniferen sind Nadelbäume. Kann aber genauso dieses Humorige sein, wo wir ja auch schon mal drüber sprachen, dass man mit Absicht sowas sagt, um das irgendwie zu ironisieren. Aber ich finde, der Grat ist schmal, ne?
Ist sehr schmal, ja. Vor allen Dingen, wenn man in Lachen ausbricht und der andere weiß gar nicht warum, also halten sich dann alle verschämt zurück. Das ist natürlich dann schwierig, ja.
Es gibt ja dann so unpassende Situationen, ne? Also beispielsweise, dein Chef hält eine Ansprache ans Volk und benutzt ein unpassendes Fremdwort. Und ich merke schon, wie ich gegen meinen Willen, wie meine Halsvenen anschwellen und ich irgendwie einen Hustenanfall vortäuschen muss, weil ich aus der Nummer anders nicht mehr rauskomme. Aber das war ja ernst gemeint und hat wirklich das Falsche, also jetzt nicht mein Chef aktuell, aber das habe ich auch schon gehabt, ne? Dass also Leute mir gegenüber Weisungsbefugte Fremdworte falsch benutzt haben, das ist ach, lass es.
Oder Aussprachen. Also da habe ich auch zwei ganz großartige Beispiele aus der Zeit in der IT-Branche. Da habe ich aber einen französischen Anbieter gearbeitet und die globalen Meetings wurden aber auf Englisch abgehalten. Und da gab es also auch die Situation, wo ein
Franzosen mussten Englisch sprechen.
und da kommt es auf die Betonung an. Und so war es dann auch. Also vor einer Audienz.
Vor einer Audienz.
Vor der Audienz von 1000 Leuten, also aus verschiedenen Ländern, steht dann irgendwie der Europachef auf der Bühne. Das waren auch tatsächlich so Bühnen und wollte sagen, dass wir uns wirklich auf unser Kerngeschäft fokussieren müssen und sagte, you need to fuck us. Und der Saal brach zusammen. Er hätte ja auch so sagen, we need to fuck us. Das wäre nicht so schlimm gewesen wie you need to fuck us. Nur wenn wir jetzt im Fernsehen würden, jetzt immer so Beeps aufkommen und uns diese Worte rausschneiden. Also das war sehr, sehr lustig. Und genauso lustig war es, als ein neuer Social Media, hieß es damals noch nicht, ein neuer, jemand, der die Werbung für die Firma machte, gesucht wurde, eine Werbeagentur, so heißt das Wort.
Werbeagentur hieß das früher mal, ja.
Genau. Als eine Werbeagentur gesucht wurde und dann wurde gepitcht, das heißt, die sind angetreten und haben dann vorgestellt, wie sie sich den Werbeauftritt vorstellen. Und da gab es dann eine Agentur aus Wiesbaden. Ich hoffe, die existiert heute nicht mehr, weil wir wollen ja kein Blaming oder Fingerpointing betreiben. Ich habe das jetzt nicht vorher recherchiert.
Wir müssen ja den Namen nicht nennen und es gab ja auch andere in Mainz oder Darmstadt.
Ja, doch leider muss man den Namen nennen, weil das waren zwei Männer. Der eine hieß Fink und der andere hieß Fuchs. Und sie stellten sich vor, I think he fucks.
Ja, das ist also mit diesen Anglizismen, das ist relativ schwierig. Ich war mal in Spanien nach dem Abi und wenn der Spanier versucht, ich konnte kein Spanisch, ich habe es da halt gelernt, aber wenn der Spanier versucht, Englisch zu sprechen, es ist genauso wie der Italiener und der Franzose, ist schwierig. Also manche wirklich gut, aber irgendwie hat man ja so das Gefühl, zum Beispiel die Schweden oder die Holländer haben irgendwie einen instinktiveren Zugang zu dieser Sprache. Bei den Deutschen ist es ja so, dass es sprachlich ist es ja eher verwandt, wenn dann einer das wirklich nicht kann, ne? Was ja heutzutage, ich meine ernsthaft, ne, wir verstehen den Gag bei Manny Fox, ne? Den verstehen wir, weil wir natürlich auch irgendwie mit Englisch ein bisschen aufgewachsen sind. Eine Generation vor uns war das ja noch alles ganz anders.
Ja, und es ist ja auch nicht zwingend, dass man das verstehen muss, aber wenn man es eben nicht beherrscht, sollte man es vielleicht auch nicht nutzen. Wobei bei der Deutschen Telekom war es mal so, die haben doch irgendwann ihre Rechnung umgestellt und den German Call eingeführt. Und die hatten tausende von Anrufen oder noch mehr als tausende, wo dann immer gefragt wurde, wer ist denn der German Kall? Den habe ich nicht angerufen. Die Person kenne ich nicht.
Den German, hör mal, der German, mit dem habe ich gebrochen. Ja? Den German rufe ich nicht mehr an.
Den German Kall.
Ja, also ich finde ja auch, dass wir jetzt alle immer irgendwie unsere Power challengen müssen und sowas. Diese Anglizismen in diesen Business-Gesprächen, das greift mittlerweile auch auf Krankenhäuser über. Ne? Also wir müssen uns auch pausenlos committen. Finde ich auch so ein bisschen schwierig. Ne? Ja, nur, ich will jetzt nicht in die rechte Ecke gestellt werden, aber ich könnte das durchaus verkraften, wenn man das auf Deutsch machen würde. Mir fällt zu dem Englisch immer dieser lustige Witz ein von Helmut Kohl, der ja bekanntermaßen nicht so der Gigant des Englischen war und der soll angeblich in einem Restaurant in London gesagt haben, er hätte gerne ein Bloody Steak, woraufhin der Kellner, Engländer halt, mit todernstem Gesicht gesagt haben soll, and what about the fucking potatoes? Das ist ganz wunderbar.
Cool reagiert. Ja, die Engländer haben ja diesen feinen Humor und die haben noch einen anderen Vorteil, weil viele Leute, viele Nicht-Engländer schlecht Englisch sprechen und versuchen oder Radebrechen, sind die gewohnt, Fehler zu hören. Ja, also die wissen ungefähr, was gemeint ist. Das heißt, die verurteilen die Menschen nicht gleich, sondern die versuchen, sich so zusammenzureimen, was könnte es denn sein? Und das machen Menschen, die jetzt eine Sprache haben, die nicht ganz so viel gesprochen werden, machen das weniger. Das habe ich zumindest selber so festgestellt, weil ich habe mich ja auch manchmal an verschiedenen Sprachen versucht und bin dann auch immer in die Länder und habe dann immer, wie ich glaubte, ganz wunderbar gesprochen. Und das hat auch teilweise zu wirklich den skurrilsten Szenen geführt. Die berühmteste Filmszene, bevor ich meine erzähle, finde ich, ist die aus Casablanca. Casablanca kennst du, ne?
Ja.
Humphrey Bogart. Ja, man muss den auf Englisch gucken. Ich weiß nicht, ob das im Deutschen so drin war. Da ist dieses Paar, die treffen sich in einer Bar, dieses Paar, das nach Amerika auswandern will, das jüdische Paar, das nach Amerika emigrieren will. Und die haben dann im Vorfeld schon ein bisschen Englisch gelernt und wollen das präsentieren. Und da sagt die Frau zu ihrem Mann, what watch, um zu fragen, wie viel Uhr es ist. Und er sagt, ten watch. Und sie sagt, such much. Und daraufhin dann der Counterpart, sie werden in Amerika sehr gut zurechtkommen. Wie gesagt, da kann man sich einhören.
Ja, natürlich, aber ich würde jetzt keine Szene bis auf die mit dem Klavier irgendwie zitieren
Ja,
können.
was mir passiert ist, und zwar habe ich mal eine Zeit lang versucht, Arabisch zu lernen mit mäßigem Erfolg, denn die arabische Sprache ist sehr, sehr kompliziert. Also es gibt allein drei S, also dreimal das S, nicht so wie im Deutschen, das weiche S von weisen und das scharfe S von lassen, sondern es gibt noch zwei weitere, ne, dunkel, hell, was weiß ich. Also die Sprache ist nicht ganz leicht zu erlernen.
Kannst du kurz mal ein dunkles und ein helles S sprechen, damit ich ein Gefühl dafür kriege?
Kann ich eben nicht. Damit fängt das Problem schon an, weil ich noch nicht was nachmachen kann. Naja, und jedenfalls fühlte ich mich aber trotzdem berufen, mich vielleicht in der Landessprache zu unterhalten. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte, was dann manchmal gefährlich ist. Ich treffe also einen arabischen Mann auf der Straße und will ihn fragen, wie viel Uhr es ist. Sage aber, leicht abgewandelt, hast du Zeit? Der Typ guckt mich natürlich völlig irritiert an. Das Klischee der Europäerinnen, die sich den arabischen Männern an den Hals schmeißen, war natürlich sofort bestätigt. Er guckt mich irritiert an und sagt, ja, ich denke, so ein Idiot, wenn er weiß, wie spät es ist, dann kann er mir doch auch sagen, wie spät, und sage daraufhin, wie viel. Jetzt wurde der schon ganz nervös und machte sich vom Acker sozusagen. Ich komme abends nach Hause in die Familie, wo ich war, und man fragte mich dann, was hast du angerichtet? Sag ich, wie, was habe ich angerichtet? Ich habe mit jemandem gesprochen und gefragt, wie viel Uhr es ist. Nee, das hast du nicht, und wir bitten dich in Zukunft bitte nicht mehr einfach mit anderen Menschen zu sprechen.
Also ja, das könnte aber tatsächlich schon zu Gewissensverwicklungen führen. Wie bist du auf die Idee gekommen, Arabisch zu lernen?
Ach, fühlte mich irgendwie berufen, dachte, das ist doch spannend, ja.
Ach so, ja, kann man schon mal machen. Man wird ja auch viel gesprochen. Tatsächlich glaube ich, das, was du gesagt hast, dass dieses mittlerweile das Englisch als Esperanto sich so ein bisschen durchgesetzt hat und dass die Engländer und auch die Amerikaner es mit einer gewissen Gottergebenheit hinnehmen, dass wir alle Dilettanten sind und sich dann irgendwie zusammenreimen, was wir wohl gemeint haben können.
Genau, die sind gnädiger, die sind deutlich gnädiger.
Die sind gnädiger. Das, was ja zum Beispiel unser westliches Nachbarland gar nicht ist, ne? Also ich habe auch mal ein bisschen Französisch gelernt und ich muss in Frankreich nicht verhungern, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich Camus im Original lesen würde. Und das merken die relativ schnell, wenn ich dann versuche, auf Französisch irgendwas zu sagen, dann reden die schnell doppelt so schnell und möglichst noch mit so einem marseillesischen Hafendialekt, sodass ich dann sage, ja, okay, lass mal. Also vielleicht doch lieber Englisch oder mit Fingern oder so. Also die sind da nicht so gnädig. Achso, da fällt mir dazu, zu dir fällt mir noch eine Geschichte ein. Ich komme ja von der holländischen Grenze und unser einer kann ja so ein bisschen holländisch improvisieren. Ne? Also ich verstehe das. Ich kann auch ein bisschen reden, aber wirklich nur so, ne, weiß ich nicht, im Coffeeshop fragen, ob schwarze Afghaner aus.
Ja, genau. Das sind die wichtigsten Dinge eben.
Das kriege ich hin. Dann waren wir zu zweit in Amsterdam. Und da ist es ja so, dass in Nordholland, das ist jetzt aber auch schon 25 Jahre her, dass man uns gesagt hatte, also guckt mal, dass ihr euch nicht allzu deutsch benehmt. Und dann haben wir natürlich, also sind wir in das Restaurant reingegangen und haben das alles auf Englisch gesagt und bla bla bla. Und die waren auch nett. Und dann haben wir uns natürlich zu zweit am Tisch auf Deutsch unterhalten. Du merktest, wie die Stimmung runterging. Also das fand ich schon beeindruckend. Und dass das tatsächlich immer noch eine Rolle spielte, also deswegen vielleicht einfach immer überall Englisch und wir kommen alle klar. Du hattest mir gerade eben eigentlich am Anfang schon eine Steilvorlage gegeben mit dem Omel, weil wir als Boomer sind ja die erste Fernsehgeneration. Deswegen haben wir natürlich auch alle die Augsburger Puppenkiste gesehen, weil sie natürlich auch im Nachhinein total süß war. Aber wir hatten ja, die Alternativen waren ja auch überschaubar. Also in unserem Alter, wir haben alle irgendwie Flipper gesehen und was weiß ich.
Gibt ihr das Buschkänguru?
Ja, genau. Und
Daktari?
du hast noch Daktari gesehen?
Ja, das habe ich noch mehr verraten. Mann, bin ich alt. Ja, Daktari.
Wie heißt der Löwe?
Clarence, der schielende Löwe.
Welcher Löwe schielt? Stell diese Frage einem, der nicht Puma ist, der guckt dich an und sagt, wovon reden? Ja, wir würden sofort sagen, ja klar, Clarence. Immer wenn die Clarence-Kamera an war, dann war das ja doppelt.
Das verschwommene Bild.
Ja, genau. Also ich glaube, und uns wurde ja auch mal gesagt, Fernsehen verblödet. Ja, das, was ich jetzt meinen Kindern immer sage, also Instagram und TikTok verblödet, das war ja bei uns das Fernsehen mit dem Unterschied, dass die Eltern bei uns den Fernseher einfach ausschalten konnten und dann hat es sich mit Fernsehen.
Genau, man durfte immer nur eine Stunde oder so.
Genau, und wenn Pippi Langstrumpf vorbei war, wurde der halt ausgemacht.
Und wenn man heimlich geschaut hatte, die Eltern waren nicht zu Hause, man hat heimlich geschaut, dann sind die nach Hause gekommen, haben den.
Die haben dann draufgepackt, ne?
Genau, die haben geguckt, ob der Fernseher warm war. Und wehe, wenn ja, dann gab es Ärger.
Genau, die haben da draufgepackt und dann war der Fernseher warm und dann warst du wieder mal aufgeflogen. Wir haben diese ganzen Sachen ja aufgesogen und wir haben ja auch irgendwie, wir waren ja alle Fans vom Fernsehen. Fernsehen war ja eine tolle Sache. Ich weiß, dass ich auch in den 80ern, als ich Student war, ich wusste immer, wann im Vorabendprogramm Sun and Sun oder Remington Steele kommt und so oder Fame. Fame habe ich geliebt.
Oh, ich auch. Fame mit Leroy. Wunderbar.
Film war fantastisch, tolle Serie. Die Serie viel besser als der Film. Also großartig. Habe ich tatsächlich mit meinen Kindern gesehen, fanden die auch gut. Aber das war ja alles irgendwie überschaubar. Also die Kinder gucken ja eigentlich nicht mehr so dieses analoge Fernsehen, das, was wir machen. Ich auch nicht mehr. Ich gucke jetzt auch, also wenn ich Fernsehen gucke, dann hatte ich früher einen Videorekorder und jetzt habe ich diese ganzen Streaming-Dienste und ich habe für die Öffentlich-Rechtlichen hast du die Mediatheken, wo du dann gucken kannst, das, was du willst, wann du es willst.
Die übrigens, wie ich finde, grandios sind. Also die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen sind super und auch die von Arte hervorragend.
Ja, total. Aber ich, ne, also ich weiß, wann Tatort kommt und ich weiß, wann die Sportschau kommt. Das eine gucke ich, das andere gucke ich nicht. Aber das weiß man, weil man sowas wusste. Wir wussten auch immer, wann die Lindenstraße kam um 18:40 Uhr. Das ist ja heute nicht mehr relevant. Auf jeden Fall ist das Angebot ja ein ganz anderes. Und ich finde ja immer, dass es, auch wenn es dilettantisch war, ich habe mal eine Folge, hast du noch Bonanza gesehen?
Na klar, mit Hoss und Little Joe.
Genau, ich habe mal eine Folge Bonanza vor ein paar Jahren gesehen. Das ist bei mir im Keller gedreht. Ja, das ist also wirklich von der Ausstattung her total unterirdisch. Aber trotzdem super. Ja, allein diese Fahne.
Ja, weißt du, mit welcher Serie ich aufgewachsen bin? Die ist komischerweise auch nicht wieder neu aufgelegt worden, was ich überhaupt nicht verstehe. Weil jede andere Blödsinnsendung hat man ja nochmal neu verfilmt. Ob das jetzt Baywatch war oder Beverly Hills oder wie das hieß, haben die alles neu aufgelegt. Aber es gab die Serie Melrose Place. Und die lief über Jahre immer samstags nachmittags um 14 Uhr.
Ja, nach Beverly Hills 91.523 oder wie das hieß.
Irgendwas. Das habe ich nämlich nie geguckt, aber ich habe immer Melrose Place geguckt.
Bei mir war es umgekehrt. Ich habe immer Beverly Hills geguckt.
Ja, weil wir durften ja damals nicht so viel Fernsehen gucken, muss man sich ja entscheiden, ne? So. Also ich bin mit diesen Schauspielern älter geworden, die mit mir. Irgendwann war diese Sendung zu Ende und ich sag dir, diese Leere zu füllen und ich warte bis heute noch darauf, dass diese Serie wieder neu aufgelegt wird und verstehe nicht, warum nicht.
Das ist schockierend. Aber ich kann dich trösten, es ist auch nicht immer gut. Ich habe ja Dynasty, also in Deutsch Denver Clan, habe ich ja auch gesehen in den 80ern und es gibt eine neue Serie, die so hat.
Ja, die wurde auch neu verfilmt. Auch Dallas wurde neu verfilmt. Warum nicht Melrose Place? Warum nicht Melrose Place?
Ich glaube, du wärst nur enttäuscht, weil es nimmt auch den Charme der Geschichte. Auch das gehört ja irgendwie in eine Zeit. Wir hatten diese Serie, das war ja Fiction, da wurden ja Geschichten erzählt, ne? Entweder waren das, also bei Melrose Place war, glaube ich, wie bei Beverly Hills, es ging immer irgendwie weiter. Es war keine abgeschlossene Folge jetzt, so wie bei, oh, ein Gold für alle Fälle.
Ja, das waren die Anfänge vom Bingen, ne? Hätte es die Serien offline gegeben, hätten wir auch durchgebinged.
Ich hätte mir Cold Sievers, hätte ich mir komplett reingezogen am Stück. Lief halt montags auf dem zweiten, musste ich da bis nächsten Montag warten. Aber das war ja alles irgendwie Fiction. Und jetzt gucken die Kinder, gucken Reality-TV. Und das ist was, wo ich überhaupt nicht mit klarkomme, weil ich denke ja immer, das ist, glaube ich, auch so eine altmodische Denke, dass ich immer meine, wenn du dich irgendwie im Fernsehen oder irgendwo auf einer Bühne profilierst, dann wäre es ganz gut, wenn du irgendwas kannst.
Offenbar geht auch der ganz normale Alltag.
Nee, die können ja auch was. Die können ja sich selber vermarkten. Das ist aber nicht das, was ich als Können gerne sehen möchte.
Bist halt alt.
Ne? Sagt meine Tochter, du kannst dir stundenlang Fußball angucken, da treten 22 Idioten vor den Ball. Ja, aber die können das.
Ja, aber die Frage, da hat deine Tochter nicht ganz Unrecht, ja?
Die Frage ist absolut berechtigt. Ich kann allerdings tatsächlich unterscheiden, gucke ich mir jetzt Real Madrid gegen Manchester City an oder Türkspor Ehrenfeld gegen Rot-Weiß Riel.
Die können auch unterscheiden, ob sie sich die Kardashians angucken oder irgendwen anders. Das können die mit Sicherheit auch.
Ja, genau. Dann habe ich mir also mit der einen habe ich gesagt, okay, ich setze mich dem jetzt aus. Außerdem konnte ich das schön in meinem Blog verbraten. Ich gucke jetzt mit dir drei oder vier Formate. Wir haben also angefangen mit dem Bachelor.
Grauenvoll Menschen, also wirklich sowas von frauenfeindlich. Da könnte ich mich jedes Mal tierisch drüber aufregen, dass ich denke, wieso entblöden sich wirklich nette, gut aussehende Frauen, ob die was im Hirn haben, weiß ich nicht, aber wieso entblöden die sich, um einen so einen Mann zu buhlen? Ja, furchtbar.
Oder? Jetzt gibt es aber, das hat mir die Tochter gesagt, auch die Bachelorette.
Wenigstens wird dann auch umgekehrt entblödet, ja.
Ja, also gendermäßig sehr korrektes Format. Ich fand es eher langweilig, weil es ging ja immer nur darum, irgendwie diesem Typen zu gefallen. Und ich finde das also so, trifft jetzt auch nicht so mein Frauenbild. Als Frau würde ich, glaube ich, versuchen, irgendwie das Studio anzuzünden.
Ja, es ist wirklich richtig grauenvoll. Aber du wolltest sagen, drei Formate, also den Bachelor.
Drei Formate. Dann hab ich mir Promis unter Palmen. Also Promis muss ja neu definiert werden. Für mich waren, also in den 80ern waren prominent Cole Sievers und Lothar Matthäus. Das hat damit nichts mehr zu tun. Das sind keine Prominenten, die ich kenne, sondern das sind die, die aus den anderen Reality-TV-Formaten gekommen sind. Den einzigen, den ich kannte, war Willi Herren. Kennst du Willi Herren? Hast du Lindenstraße geguckt?
Nee, habe ich tatsächlich nicht geguckt. Wobei, Lodder könnte ich mir auch vorstellen.
Lodder wäre spitze, Lodder wäre total spitze.
Weil der macht ja leider auch Werbung für diese Kreditgeber, dass ich auch immer denke, wieso muss man sowas machen? Aber gut.
Am Geld kann es nicht liegen, weil Lodder selbst in den 80ern hast du als Profifußballer, in der Liga hast du gut verdient.
Nee, also den anderen, den du da erwähntest, den kenne ich nicht.
Also es gab ja die Familie Beimer in der Lindenstraße, die Zentralfamilie, und da gab es ja Klausi, den Kleinen, und der hatte eine Zeit lang einen Kumpel, der nicht so, der war nicht gut, ne? Der war dann auch Nazi und sowas, das war der böse Olli. Und den bösen Olli gab es in den ersten Staffeln immer nur, wurde nur erzählt, dass er sich wieder mit dem Olli getroffen hat, die Eltern, der böse Olli und so weiter. Und dann wurde Olli aber besetzt mit Willi Herren. Das ist irgend so ein kölsches Urgestein, der hier aus Köln-Mülheim kommt, und der ist nach der Lindenstraße der Ballermann-Sänger geworden.
Oh, das ist ein Karriereaufstieg.
Ich hatte tatsächlich mal eine persönliche Begegnung mit Willi Herren, weil ich habe seine Enkelin rausgeholt.
So kommt man an Promis.
Er war der jüngste Großvater Kölns.
Oh, wow.
Genau, er wurde Opa mit 36.
Ich habe mir unter Willi Herren jetzt schon so was Altes vorgestellt, aber da war der noch jung. Okay.
Nee, Willi Herren war jünger als ich und ist also schon lange Opa gewesen. Und der war in der Staffel der größte Sympathieträger. Dummerweise starb der. Also der ist während der Ausstrahlung dieser Staffel verstorben.
Tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Was für die Staffel nicht gut war. Und da habe ich gedacht, naja gut, also Willi Herren ist ganz lustig, aber alle anderen, da ging es halt nur um Paarung. Ich meine, das ist was wir alle verstehen. Ja, es geht immer nur ausschließlich um Paarung, was mich ja auch so ein bisschen befremdet.
Naja, aber dadurch kriegst du wieder Arbeit. Wo sollen denn die Kinder herkommen?
Ja, das ist schon richtig. Wenn die Lombardis sich nicht verändern, wäre schon blöd, ne?
Also dich irritiert der Inhalt dieser Sendung.
Mich irritiert der Inhalt, mich irritieren auch die Protagonisten. Einer der Hauptprotagonisten ist Henrik Stoltenberg. Wenn man bei den Namen zusammenzuckt, ist das genau richtig. Das ist nämlich der Enkel von Gerhard Stoltenberg, der wahrscheinlich im Grabe rotiert.
Ich wollte gerade sagen, der kreist um sich selbst.
Ja, das kann er nicht aushalten. Und es geht wirklich um Paarung und um Saufen.
Aber Sex sells.
Sex sells, ja, offensichtlich, aber only Sex sells. Dann habe ich ja gedacht, okay, also zum Abschluss gönne ich mir mal was Richtiges und habe mir dann Temptation Island gegeben. Temptation Island, da sind Paare, die werden unterschiedlich untergebracht, natürlich alles irgendwo auf Malle in so Strandvillen, ne, die Frauen in eine Villa, die Männer in eine andere Villa, und dann kommen Verführer, also gegengeschlechtliche Leute, die dann irgendwie flachlegen sollen, was dann auch gefilmt wird und dem anderen Haus vorgeführt wird.
Ist das ein Beruf? Das haben wir vergessen in unserer letzten Folge zu den interessanten Berufen, der Verführer.
Das ist ein Beruf.
Das hätten wir noch aufnehmen sollen. Also es ist ein sehr befremdliches Format.
Das ist ein sehr befremdliches Format. Die haben auch alle Berufe. Die haben nämlich den schönen Beruf des Influencers.
Also ich muss dir sagen, ich habe gar nicht mal, also von den Inhalten gebe ich dir zwar recht, aber das ist gar nicht mein größter Stein des Anstoßes. Was mich wirklich umhaut, ist, ohne dass ich jemals eine Sendung gesehen hätte, aber diese Kardashians sind ja wohl auch immer live, ja? Und das sind ja mehrere Frauen offenbar, ich weiß gar nicht wie viele, aber jetzt ich aus der Ferne sage, das sind irgendwelche Frauen mit einem wahnsinnig fetten Arsch. Ich sage das jetzt auch mal hier so, da kann man jetzt ja einen Piep drüber legen.
Entschuldigung, das wird bei der Ausstrahlung natürlich gepiept.
Ja, also mit einem wahnsinnig fetten Hintern. Wenn ich so einen Hintern hätte, wäre ich unglücklich und würde irgendwie versuchen, das wegzumachen oder irgendwie zu trainieren, Sport zu machen, damit das irgendwie weggeht. Nein, die haben dieses Merkmal zu ihrem Markenzeichen gemacht, sodass sich jetzt Generationen von Frauen den Hintern aufspritzen lassen. Und ich verstehe das nicht. Und dann denke ich mir, das gibt's doch gar nicht. Ich wäre sowas von unglücklich. Ich meine, angefangen hat das mit J.Lo, die ja auch so einen fetten Hintern hat und die sich den ja hat versichern lassen, weil sie den so toll findet.
Das finde ich super. Das habe ich auch mal gehört. Ja, ich habe ja meine Hände versichert, logischerweise. Aber den Hintern versichern, Respekt.
Genau, aber den Hände versichern, weil Chirurg, okay, verstehe ich, ja. Aber den Hintern versichern, weil immer drauf sitzen oder in ein fettes Kleid pressen, sodass man aussieht wie Tamara, die tanzende Fleischwurst. Also finde ich schon echt grenzwertig.
Titel für die Folge.
Tamara, die tanzende Fleischwurst. So, und dann kommen diese Kardashians, ja, und machen daraus echt ein Markenzeichen. Finde ich ja auch bewundernswert, ist ja auch toll. Man kann ja sagen, okay, ich muss nicht jedem Schönheitsideal entsprechen, aber dass andere denen dann nacheifern und sich da so zurichten lassen, das ist mir unbegreiflich.
Das ist ja so ein bisschen das Problem. Also wir waren vom Fernsehen auch dahingehend beeinflusst, dass ich natürlich gerne ausgesehen hätte wie Pierce Brosnan als Remington Steele. Ging nicht. Aber so, dass man gesagt hatte, oh guck mal, Johnny Depp hatte gerade das, das sieht gut aus, das T-Shirt kaufen wir auch. Das haben wir auch alles gemacht. Aber ich glaube, dass wir mein Lebensplan war nicht darauf ausgerichtet. Und da geht es ja auch, das ist, glaube ich, das, was dich so nervt, diese Übermittlung von Lebensplänen. Ja, dass jetzt die Familie Kardashian, ich gönne ihnen das ganze Geld, ist wunderbar. Ich habe das auch einmal gesehen und finde es so, wie zu erwarten war. Aber die ist Role Model für eine ganze Generation von Leuten, die so sein wollen. Nein, das als Trash zu gucken und zu sagen, Prust, ja, mein Gott, ist, finde ich, Zeitverschwendung. Aber dass man es ernsthaft gut findet, das finde ich schon erschütternd.
Ja, dass du zum Arzt gehst, ja, und dich irgendwie, ich weiß ja nicht, ob das da eingesetzt, aufgespritzt oder sonst was wird, aber dass du dich da verunstalten lässt, also das finde ich schon echt heftig. Aber jeder ist seines Glückes Schmied, ne? Kann ja jeder so entscheiden, wie er will. Ne? Und Schönheitsideale ändern sich über die Zeit, aber jetzt ist wohl die Zeit der dicken Hintern angesagt.
Jetzt ist sicherlich die Zeit im dicken Hintern angesagt. Und nochmal ganz zum Schluss gesagt, um jetzt wieder den großen Bogen zu spannen. Es gab früher das Format, wo in jedem Artikel irgendwas mit Bademänteln und Erdnussflips drin steht, nämlich Wetten, das, was die ganze Familie vor dem Fernseher vereint hat. Ich war da eine Spur zu alt für, aber ich glaube, dass in den 80ern ganze Generationen frisch aus der Badewanne im Bademantel vor Wetten, das gesessen haben und sich gefreut haben, dass Thomas Gottschalk 3 Stunden überzieht, weil das war das, was sie alle zusammen geguckt haben. Dazu gab es wahrscheinlich Mon Chéri oder so.
Ja, und hinterher gab es ja auch nichts anderes. Ob wenn der überzogen, wenn der nicht überzogen hätte, wäre ja der Fernseher aus gewesen. Da gab es ja keine Anschlusssendung.
Nee, eben, deswegen war ja gut. Und jetzt hat der Kalkofe in dem Podcast, den wir ja auch gelegentlich hören, ja gesagt, das Einzige, was das heutzutage noch kann, ist Dschungel. Und also das zieht mich nicht. Das zieht auch keinen in meiner Familie, komischerweise, weil ich hab kein Interesse daran, wie sich Menschen, die mittlere Reife nicht geschafft haben, Känguruklöten reinquetschen. Also das finde ich jetzt unerheblich.
Also finde ich auch ganz grauenvoll und ich bin ja ein großer Fan von Olli Kalkofe, aber dass er das Dschungelcamp guckt, das hat mich echt abgetört. Das ist für mich unterste Schublade.
Ja, der kann ja immer behaupten, dass er das beruflich gucken muss. Aber er hat es ja auch.
Tut er ja auch.
Ne? Du hast auch die Folge wahrscheinlich gehört mit Anja Rützel zusammen, die ich ja unglaublich liebe. Die finde ich toll, diese Frau. Ne? Aber die kann sich ja auch nicht davon freimachen. Die stehen da ja drauf. Die finden es ja wirklich gut.
Allein die beiden Moderatorinnen, also die Frau und dieser Mann, die das moderieren, grauenvoll, ja.
Ja, aber das hat ja am Anfang Dirk Bach moderiert und das muss ja total lustig gewesen sein. Wie gesagt, es ist einfach nicht mein Thema. Aber es gibt offensichtlich noch die Sendung, die alle vor den Fernseher drückt, aber mich nicht.
Und das ist das Dschungelcamp?
Das ist das Dschungelcamp.
Also mich, ja, dann kann man schon mal nicht alle sagen, weil uns nicht.
Nee, kann man nicht, aber das ist generationsunabhängig. Tatsächlich guckt sich das die 15-Jährige an und das guckt sich auch gucken sich auch andere Leute an und es gucken sich halt auch nicht nur die Leute an, die da mitspielen, sondern tatsächlich auch Menschen, die ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben, warum sie das tun, ist mir leider schleierhaft.
Und die, die es nicht schauen, das sind dann wahrscheinlich die Leute, die unseren Podcast hören. Das ist dann wahrscheinlich die zusätzliche Menge sozusagen. Diejenigen, die nicht davon ausgesprochen werden.
Und das ist das, was wir aus dieser Folge mitnehmen. Sehr verehrte Damen und Herren, verschwenden Sie Ihre Zeit nicht mit dem Dschungelfernsehen, hören Sie lieber unseren Podcast, da lernen Sie noch was fürs Leben.
Genau. Bademantel und Erdnussflips statt Dschungel. Das ist doch auch was. Und wir müssen uns in einer der nächsten Folgen darüber unterhalten, welcher Bademanteltyp wir sind. Das müssen wir unbedingt noch festlegen.
Oh, ja, das muss natürlich geklärt werden.
Genau, und auch unsere Hörer, ne? Welche Hörer wir, welchen Bademanteltyp wir uns so als Hörer vorstellen.
Das ist was, was absolut anzugehen ist, das sehe ich genauso.
Und damit verabschieden wir uns für heute und treffen uns in 14 Tagen wieder.
So sei es.
Wunderbar. Tschüss zusammen.